Wir feiern heute Taufe. Zwei Menschen haben sich für diesen Schritt entschieden, Lukas und Julian. Ihr seid Jesus begegnet, ihr habt ihn kennengelernt, ihr habt ihn lieben gelernt und ihr wollt euer Leben mit ihm zusammengehen. Und heute bezeugt ihr das, bekennt ihr das mit der Taufe. Ihr sterbt mit Christus, ihr steht zusammen mit ihm auf und mit der Taufe beginnt auch ein neues Leben mit Christus zusammen. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, was macht denn dieses neue Leben nach der Taufe aus? Was ist denn da anders als vorher? Was hat sich verändert? Und dafür möchte ich mit euch einen Text anschauen, der genau darüber spricht, über dieses neue Leben, was das ausmacht. Und ich lese ihn uns aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Diese Worte aus dem Kolosserbrief stammen aus einem Brief, der an eine Gemeinde geschrieben wurde, an eine Gemeinde voller neuer Christinnen und Christen. Da gab es also auch Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die ihm begegnet sind, die ihn lieben gelernt haben und die getauft wurden und sich entschlossen haben, ich möchte ab jetzt meinen Weg mit Jesus gehen. Das lesen wir in diesem Vers 1. Ihr seid nun zusammen mit Christus auferweckt worden. Das bedeutet, Jesus zum Glauben kommen und dann getauft werden. Und der Autor des Briefs führt dann eben aus, was in diesem neuen Leben, worum es darin geht. Worauf sich die Christinnen und Christen jetzt konzentrieren sollen. Der Autor benutzt hier ja auch diesen Begriff neues Leben. Und dass er von einem neuen Leben spricht, das zeigt eben schon, hier ist etwas anders. Es ist nicht genau das gleiche Leben wie vorher, es hat sich etwas verändert. Das vor und nach der Taufe, beziehungsweise das vor und nach dem zum Glauben kommen, das ist nicht das gleiche. Und das, was sich verändert hat, das wird dann mit den Worten beschrieben, ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und darauf folgt dann der Auftrag, darum richtet euch aus auf das, was im Himmel ist. Es gibt also etwas, was zurückgelassen werden soll, das Weltliche, das Irdische, und etwas, auf das sich jetzt ausgerichtet werden soll, das Himmlische, die himmlischen Dinge. Die Frage, die sich ja direkt stellt, ist, was sind denn diese himmlischen Dinge und was sind diese irdischen Dinge? Und wie sieht ein Leben aus, das auf das Himmlische ausgerichtet ist? Jetzt ist man schnell in der Versuchung zu sagen, okay, wir müssen einfach unser Leben einteilen in himmlische Dinge, in irdische Dinge und dann machen wir einfach nur noch die himmlischen Dinge, ganz einfach. Ich habe auch einige bekannte Freundinnen und Freunde, die das in ganz drastischer Weise so leben. Die sehr klar aufgeteilt haben, was himmlisch und was irdisch ist. Und irdisch ist dann auch gleichgesetzt mit böse. Ich nenne mal ein paar drastische Beispiele. Ins Kino gehen, Fernseh schauen, Rockmusik hören, ist alles irdisch, wird nicht mehr gemacht. Himmlisch ist dann zur Bibelstunde gehen, im Chor singen, früh heiraten. Das wird dann alles fleißig gemacht. Das klingt jetzt vielleicht für euch drastisch, vielleicht findet es der eine und andere auch gar nicht so schlecht. In jedem Fall kann ich das nachvollziehen, diese Versuchung zu sagen, hey, ich teile die Dinge in dieser Welt auf, in himmlisch und irdisch, dann habe ich eine ganz klare Einteilung und weiß genau, was ich hier zu tun habe. Das sind Dinge, die sind eindeutig schlecht, da sind Dinge, die sind eindeutig gut, und ich wende mich von den einen ab und tue nur noch die anderen Dinge. Ich glaube, dieses klare Schwarz und Weiß, diese Einteilung, damit macht man es sich ein bisschen zu einfach. Ich glaube auch, dass wir, die wir an Jesus glauben, die wir Christinnen und Christen sind, die das Bekenntnis teilen, dass es auch für die nicht einfach ist. Auch wenn wir versuchen, uns an der Bibel zu orientieren, ist nicht immer klar, was schwarz und weiß ist. Und ich will es euch mal an einigen Beispielen zeigen. Ihr könnt ihr mal bei jedem davon versuchen, eurem Kopf zu bewerten, ob ihr das himmlisch oder irdisch findet. Bibel lesen. Okay, das war jetzt wahrscheinlich noch einfach. Penibel jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, egal was kommt. Am Sonntagvormittag mit Freunden und Freundinnen brunchen. Das dritte Feierabendbier trinken. Einen Liebesroman lesen, den manche vielleicht auch als Schundroman bezeichnen würden. Sich die Arme voll tätowieren lassen. Einen kurzen Rock tragen. Ein sehr teures Auto fahren. Eine Kreuzfahrt machen. Sogenannte Ballerspiele zocken. Wie bewertet ihr diese Dinge? Sind die für euch irdisch? Sind sie für euch himmlisch? Waren davon einige von diesen Dingen für euch eindeutig? Oder habt ihr beim einen oder anderen Ding auch gedacht, das kommt irgendwie darauf an? Ein Brunch mit Freunden an einem Sonntag kann ja einfach bedeuten, ich drücke mich vor dem Gottesdienst, obwohl ich genau wüsste, dass es mir eigentlich gut tun würde. Es kann aber eben auch bedeuten, ich investiere in meine Beziehungen. Sich ein teures Auto kaufen kann sein, ich habe da ganz schön viel Geld für ein Statussymbol ausgegeben, um mein Selbstbewusstsein aufzupolieren. Es kann aber auch sein, mir ist es wichtig, nach meinen Dienstreisen, auf denen ich immer bin, schnell wieder zu meiner Familie zu kommen. Ja, so kann man sich vielleicht ein bisschen schönreden. Aber ihr merkt, es hat nicht alles eindeutig die Beschreibung himmlisch oder irdisch, schwarz oder weiß. Ich finde das gar nicht so leicht. Vieles in unserem Leben ist eben nicht so eindeutig. Was ist denn überhaupt der Maßstab? Was ist denn das Kriterium dafür, dass etwas himmlisch ist oder dass etwas irdisch ist? Ich meine, zugegeben, immerhin spricht der Text davon. Er spricht von himmlischen Dingen und er spricht von irdischen Dingen. Irgendwas muss es da ja geben, was das eine vom anderen unterscheidet. Wenn ich mir den Text so anschaue, sind dort zwei Punkte gemeint, wenn die Rede davon ist, sich auf das Himmlische auszurichten. Erstens, sich auf die himmlischen Dinge auszurichten bedeutet, sich auf Jesus auszurichten. In Vers 3 lesen wir, euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und in Vers 4 heißt es sogar, Christus, euer Leben. Das neue Leben ist identifiziert in dieser Person. Die himmlischen Dinge sind Dinge, die sich an Jesus orientieren. Und ein Leben im Glauben bzw. ein Leben nach der Taufe, das ist eben ein Leben, das sich auf Jesus ausrichtet, das sich nach ihm ausstreckt und sich an ihm orientiert. Das kann natürlich bedeuten, ich tue diese Dinge, die ich für himmlisch halte. Ich lese die Bibel, ich bete, ich tausche mich mit anderen Christinnen aus. Aber bei diesen Dingen geht es eben nicht darum, dass diese Dinge jetzt himmlischer sind als andere oder heiliger. Dass wir sie tun, weil das man als Christin oder Christ so macht. Weil das eben zu so einem geistlichen Leben dazugehört. Sondern alle Dinge, die wir tun, egal ob wir sie als himmlisch oder irdisch erstmal bezeichnen würden, sollen ein Ziel haben, dass wir uns dabei auf Jesus ausrichten, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Und diese Haltung gilt eben für alles, was wir tun. Wenn man sich anschaut, wie Jesus in den Evangelien beschrieben wird, dann merkt man, auch er hat Dinge getan, die für damals gläubige Menschen wahrscheinlich irdisch gewirkt haben. Er hat nicht die ganze Zeit in der Synagoge mit gläubigen Menschen abgehangen und die Tora auswendig gelernt, auch wenn er sich darin gut auskannte, sondern er hat viel Zeit mit Menschen verbracht, die man als schlechten Umgang bezeichnen müsste. Lügner, Verbrecher, Betrüger, Prostituierte. Am heiligen Tag, am Sabbat, ist er mit einer Gruppe Männern rumgestreunert, hat Gebote gebrochen und auf einer Hochzeit, als der Alkohol alle war, hat er erstmal für Nachschub gesorgt. Auf den ersten Blick wirkt das ziemlich irdisch. Wir merken, Jesus sprengt diese Kategorien. Der lässt sich nicht einordnen in unserer Vorstellung, in unserem Muster von himmlisch und irdisch, geistlich und ungeistlich, heilig und weltlich. Und darum geht es in unserem Leben mit Jesus, wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sein wollen, nicht um eine klare Einteilung von Dingen und Themen und Lebensbereichen, sondern es geht um einen Fokus, um eine Blickrichtung. Dass wir uns nach Jesus ausstrecken, egal was wir tun, wo wir sind, dass wir mit ihm unterwegs sind und dass wir ihm nacheifern. Und wie lässt sich Jesus als Person am ehesten beschreiben? Mit Liebe. Das neue Leben ist ein von Liebe bestimmtes und durchdrungenes Leben. Und natürlich kann das bedeuten, manche Dinge zu lassen und manche Dinge mehr zu tun. In den Versen in Kolosser, die nach unserer Stelle kommen, wird das auch deutlich. Da wird zum Beispiel gewarnt vor Habgier oder Zorn und da wird darauf aufgefordert, mehr Mitgefühl und mehr Rücksichtnahme zu haben. Aber letztendlich geht es nicht mehr in erster Linie darum, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und das sehen wir dann auch in Vers 14, wo das Vorhergesagte noch einmal zusammengefasst wird mit den Worten: Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. An einer anderen Stelle in der Bibel, im 1. Korinther 13, wird das auch nochmal schön zusammengefasst. Das möchte ich uns auch nochmal lesen. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir der Glaube im höchst nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wir können noch so scheinbar geistliche, himmlische Dinge tun und dabei lieblos sein. Und wir können so scheinbar weltliche Dinge tun und dabei voller Liebe sein. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat scheinbar weltliche Dinge getan. Er hat auch nach unseren Kategorien himmlische Dinge getan. Aber bei all dem ist deutlich geworden, er wollte damit auf Gott verweisen. Der Gott, der als Liebe bezeichnet wird. Gott ist Liebe, heißt es in 1. Johannes. Es ging bei allem, was Jesus getan hat, um Gott und seine Liebe. Seine Liebe, die befreit, die gnädig ist, die freundlich ist und die barmherzig ist. Und in der Taufe bekennen die, die sich taufen lassen, dass sie diese Liebe erlebt haben, dass sie in Jesus dieser Liebe begegnet sind und von jetzt an ihr Leben davon bestimmen lassen wollen. Zugegeben, auch sein Leben von der Liebe bestimmen zu wollen, klingt nach einer ziemlich großen Aufgabe. Und so schön die Rede davon ist, kann er es auch unter Druck setzen. Unser Gehirn ist wahrscheinlich schnell darin zu sagen, okay, die himmlischen Dinge ist Liebe, da muss ich nur noch das machen. Und jetzt, wenn ich getauft bin, muss ich nur noch liebevoll sein und immer nett und freundlich und alle anlächeln. Nach dem Motto, jetzt machst du es aber bitte richtig als Christ. Das Leben mit Jesus ist kein Abrackern, in dem wir nie gut genug sind. Auch nicht nach der Taufe. Auch nach der Taufe geht es nicht darum, dass das neue Leben mit Jesus in dem Sinne anders ist, dass wir jetzt bessere Menschen sind als vorher. Das Schöne ist, der Bibeltext in Kolosser geht auch nicht davon aus, dass das so ist. Der wendet sich ja an Menschen, die getauft sind, die schon mit Jesus unterwegs sind, deren Leben also eigentlich schon von der Liebe bestimmt sein sollte. Und trotzdem kriegen sie nochmal diese Aufforderung, kriegen sie nochmal diese Erinnerung. Lasst euer Leben von Jesus bestimmen, von der Liebe. So wie sie das immer wieder nötig haben, haben auch wir das immer wieder nötig. Diese Erinnerung, es geht um eine Person. Es geht um Jesus. Dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir immer wieder fragen, was in seinem Sinne ist. Dass wir immer wieder nach ihm suchen und dass wir dann aber auch erleben, wir werden immer wieder von ihm gefunden. Der Jesus, der mit uns unterwegs ist, bleibt an unserer Seite und er ist in uns und wirkt in uns durch seinen Geist. Und darum dürfen wir dieses Leben nach der Taufe auch in dem Wissen führen, wir müssen uns jetzt nicht als der Taufe würdig erweisen. Sondern ganz im Gegenteil ist die Taufe eine Zusage von Jesus und immer wieder die Erinnerung, dass er uns zuerst geliebt hat. Dass wir angenommen sind und dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und da alles getragen hat. Auch unsere Lieblosigkeit und auch unsere Lieblosigkeit nach der Taufe. Sich auf die himmlischen Dinge auszurichten, heißt also zum einen, sich auf die Person Jesus auszurichten, ihn im Blick zu behalten und sich nach ihm auszustrecken. Das heißt aber auch ein zweites, den Blick über diese Welt hinaus zu wagen. Und damit meine ich keine Weltabgewandtheit oder Weltfremdheit. Das wäre genau das Gegenteil von dem, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Es geht um was anderes. Die Taufe verweist darauf, dass Jesus gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist und dass die, die sich taufen lassen, neues Leben bekommen. Und in diesen Worten, in dieser Verheißung steckt eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass es da was gibt, was über dieses Leben hinausgeht, dass da noch etwas ist, was kommt. Und das ist die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Und dieser Text fordert uns heraus, uns auf diese Hoffnung einzulassen, uns nach dieser Hoffnung auszustrecken und unser Leben auch von dieser Hoffnung bestimmen zu lassen. Es gibt bei mir viele, viele Tage, und ich schätze, bei dir ist es auch so, da erreicht mich diese Hoffnung überhaupt nicht. Da lebe ich hier so mein Leben vor mich hin und ich lebe es vielleicht gar nicht mehr so weit weg von Gott, sondern ich versuche es so gut wie geht, mein Leben hier auf der Erde mit Jesus zu gestalten. Und dann ist diese Hoffnung aber irgendwie ganz weit weg von mir. Dann ist der Alltag laut. Und ich denke da gar nicht drüber nach. Immerhin bin ich auch noch ziemlich jung. Ich denke noch nicht so viel über den Tod nach, wie es vielleicht könnte. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du stehst mitten im Leben und es berührt dich überhaupt nicht. Ich habe aber auch schon Zeiten erlebt, in denen das ganz anders war. In denen ich mich an dieser Hoffnung festgehalten habe und in der andersrum diese Hoffnung auch mich gehalten hat. Zeiten, in denen ich von den Nachrichten in dieser Welt einfach überrumpelt wurde. Nachrichten von Überschwemmungen und Hungersnöten und Pandemien, die nicht aufhören wollen. Da hat mir diese Hoffnung schon, hat mich diese Hoffnung schon gehalten und hat mir die Verheißung gegeben, dass das Leiden Ende hat. In Zeiten, in denen Familienmitglieder krank waren, in denen sie gelitten haben, in denen ich mit ihnen mitgelitten habe, da hat mir diese Hoffnung schon geholfen zu wissen, sie werden eines Tages einen neuen Leib bekommen, unter dem sie nicht mehr leiden müssen. In Zeiten, in denen ich auch schon liebe Menschen beerdigen sehen lassen musste, da hat mir das Hoffnung gegeben zu wissen, das Leben geht weiter nach dem Tod und ich werde sie wiedersehen. Und ja, auch in banalen Zeiten, in denen mir einfach der Alltag über den Kopf wächst und ich nur Aufgabe nach Aufgabe abarbeite und kaum zum Atmen und Essen komme, auch da hat mich das schon dazu gebracht, innezuhalten, einmal den Blick nach oben zu richten und zu wissen, das ist nicht alles. Es wird auch etwas anderes geben. Es wird auch etwas Besseres geben. Unser Glaube an Jesus Christus beschränkt sich nicht nur auf das Leben hier auf der Erde. Auch wenn das neue Leben in Jesus natürlich sich auch hier schon zeigt und schon Auswirkungen hat. In Jesus sind die himmlischen Dinge auch schon auf die Erde gekommen und wir dürfen sie auch ein Stück weit schon erleben. Wir dürfen jetzt schon erfahren, wie Jesus durch seinen Geist in uns Liebe wirkt und Vergebung wirkt und Heilung und Hoffnung wirkt. Aber eben immer auch nur ein Stück weit. Die vollkommene Liebe und die vollkommene Vergebung und die vollkommene Heilung, die erleben wir erst, wenn wir ganz bei Gott sind. In diesem Text wird das auch angesprochen mit den Worten von Jesu Herrlichkeit. Es wird einmal deutlich werden, dass wir an dieser Herrlichkeit teilhaben. Aber jetzt ist es noch verborgen. Diese Herrlichkeit, das ist ein großes Wort. Ich stelle mir das in etwa vor wie so einen krassen Lichtstrahl, einen krassen Lichtglanz. So ein bisschen wie die Sonne hier, die durch die Fenster bricht. Jetzt, wo wir noch auf der Erde sind, ist dieses Licht noch teilweise von Wolken verdeckt. Und da sind schon Strahlen, die durchbrechen und die uns treffen und die uns wärmen und die uns Hoffnung geben und die uns Kraft geben. Und diese Strahlen, die wir jetzt schon sehen, die so jetzt schon durchbrechen, die geben uns eben eine Verheißung, eine Hoffnung, dass da nämlich noch mehr hinter den Wolken steckt. Dass da noch eine Lichtquelle ist, die viel, viel größer ist, viel, viel stärker. Und das kann uns eine Vorfreude geben, nämlich darauf einmal diese Sonne in ihrer ganzen Kraft, in ihrer ganzen Vollkommenheit zu erleben und in ihrem Licht zu leben. Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, richtet euch auf diese himmlischen Dinge aus. Streckt euch nach Jesus aus. Lasst euch von seiner Liebe treffen, von seiner Liebe erwärmen. Und das vielleicht so sehr, dass ihr diese Wärme auch an andere hier auf der Erde schon abgeben könnt. Amen.